Ja, diese Woche haben wir mit Pfingsten schon wieder den nächsten Viertag. Letzte Woche haben wir ja von der Auffahrt gehabt, wo unter anderem auch eigentlich Pfingsten erst so richtig ermöglicht hat. Jesus sagt ja, er sei zum Vater, um von dort aus den Vater darum bitten, den Geist zu schicken, aber auch selber den Geist zu schicken. Also, dass er und der Vater, der Heilige Geist, uns Gläubigen, denen, die ihm nachfolgen, kann schicken. Der Stellvertreter, der Tröster, wie wir es auch schon kennen. Und heute, wenn wir eintauchen in das Bild von der Quelle vom lebendigen Wasser, wo Jesus auch braucht am Brunnen in Samaria mit der Frau, aber auch später noch zu den Gelehrten auch bringt. Aber wir starten nicht im Neuen Testament, sondern gehen zuerst mal zurück ins Alte Testament. Und zwar gehen wir in Jeremia 2,13. Es ist so, dass die Situation, wenn man vor dem Vers liest, ist die: Gott klagt das Volk an. Und zwar sagt er, denn mein Volk hat ein doppeltes Unrecht getan. Mich, die Quelle, haben sie verlassen. Dabei fließt aus mir Wasser, das Leben schenkt. Dafür haben sie sich Zisternen gegraben, die Risse haben und kein Wasser halten. Jetzt, die ganze Geschichte fängt ja an, Gott führt das Volk aus Ägypten in die Wüste. Und dort ist es wirklich nicht ganz easy manchmal, sie klagen. Aber Gott ist immer der, der auch auf die Klage eingeht. Und er versorgt sie, er ist ihr Versorger. Und wenn etwas nicht so stimmt, nicht so für sie auch ein bisschen den Schuh drückt, dann fangen sie wieder an zu murren, anfangen zu klagen. Aber sie gehen zu Gott und fragen nach ihm. Und diese Zeit hebt Gott vor als etwas Gutes an. Dort, wo das Volk ihn noch gesucht hat. Und dann ist das ja auch eine Zeit gewesen, wo sie immer wieder haben erlebt, wie plötzlich Berge von Wachteln rumliegen, weil sie nach Fleisch geschrien haben, oder dass er Manna vom Himmel gebracht hat, wo Gott wirklich ihr Versorger war und sie so abhängig waren von ihm, dass sie gewusst haben, wir haben es da mit dem realen Gott zu tun. Und dann führt er es ins schöne Land, wo Milch und Honig fließt, oder wo Leben ist, wo fruchtbar ist. Und plötzlich wirft er ihnen etwas vor. Er sagt, hey, die, die eigentlich nach mir fragen sollten, die Priester, die dafür zuständig sind, zu mir zu kommen, die tun zwar all die Priesterkult noch, die machen das alles, was sie müssten, aber eigentlich sind sie überhaupt nicht mit dem Herzen dabei. Sie fragen gar nicht wirklich nach mir, was ich meine und was ich will. Sie tun nur so. Das sind so die falschen Frömmler, oder? Ist vielleicht uns auch schon so gegangen, dass wir Sachen gemacht haben, obwohl wir mit dem Herz gar nicht so dabei gewesen sind. Er sagt weiter, die das Gesetz kennen, also wahrscheinlich auch Priester, und das Gesetz sollten lehren, also wie man sich verhalten soll, die machen das nicht. Sie befolgen es wahrscheinlich nicht einmal. Sondern, ja, sie wüssten es zwar, aber dann nicht danach handeln. Weiter sagt er über die Hirten, also die Könige. Die Hirten sind ein Bild für die Könige. Die Könige, die eigentlich im Namen von Gott stellvertretend über das Volk König sollen sein und dementsprechend auch nach seinem Willen fragen, denen ist Gott egal. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und die Propheten, die eigentlich dafür da sind, auch mal korrektiv tätig zu sein und zu sagen, wo es nicht stimmt, so wie es der Jeremia auch in dem Vers macht, im Namen von Gott. Die reden im Namen von der Baal, von einem Götz. Die reden nicht mehr im Namen von Jahwe. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott ziemlich traurig war darüber. Und dann kommt das Bild, wo er sagt, hey, in zweifacher Weise habt ihr gesündigt. In zweifacher Weise sind ihr in Sünde verfallen. Und ich möchte das Bild rasch ein bisschen lebendiger gestalten. Er sagt eigentlich, hey, in einem Land, also sie sind ja in einem Land, wo die sind vom Regenwasser primär abhängig gewesen. Und er sagt, jetzt musst du dir einen Bauer vorstellen in diesem Land. Der hat eine Quelle gefunden, wo er nicht abhängig ist von Witterung und wie viel Regen das kommt und ob es jetzt einen trockenen Sommer gibt oder nicht, sondern eine Quelle, die einfach immer und immer fließt, wo frisches Wasser, gutes Wasser kommt. Und er darf von dieser Quelle profitieren. Die Quelle würde ihm ja, zum Leben verhelfen, direkt oder indirekt. Ernte für Ernte würde er durch das Wasser versorgt werden mit Nahrung, mit wahrscheinlich auch ziemlichem Reichtum in so einer Umgebung. Und jetzt stellt er den gleichen Bauer vor, auch an diesem Ort. Aber diesmal fängt er an, ein Loch zu graben, eine Zisterne, die dafür da ist, dass sie einfach das Wasser auffängt. Das ist vergleichbar vielleicht bei uns wie mit einem Regenfass. Und er müht sich ab, er grabt und die Zisternen sind teilweise wirklich riesig gewesen, also ganze Räume sozusagen, Wohnräumgrösse oder noch grösser, wo man reingrabt hat. Und jetzt ist das ja nicht eine Zisterne, die das Wasser so schön haltet wie das Regenfass, sondern er beschreibt eine Zisterne, die rissig ist. Das heisst, jetzt hat der arme Kerl die ganze Zeit zuerst mal grabt, damit, wenn es dann mal regnet, die Zisterne kann gefüllt werden. Aber alles, was er nachher vorfindet, nach dem Regen, ist eine leere Zisterne und seine ganze Arbeit war für die Katze gewesen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die Gott davon redet, durch Jeremia. Und jetzt stell dir vor, der erste Bauer, der würde sagen, ich habe da so eine wunderbare Quelle. Komm, ich gehe weg von der und grabe mir eine eigene, die sehr witterungsabhängig ist, die unter Umständen mal eben Riss hat und plötzlich doch kein Wasser rum ist. Zu dem Mann ist es ja dann nicht frisches Wasser. Es ist Wasser, das teilweise auch einfach ein bisschen gestanden sind. Also qualitativ ein ziemliches Eich. Ich glaube, niemand von uns würde von dem Wasser trinken. Es würde uns wahrscheinlich eher so gehen, wie wenn wir in ein Land gehen, wo die Leute noch von Brunnen Wasser holen, wo vielleicht auch das Wasser nicht so rein ist. Wahrscheinlich würden wir dann gleich mal aufs WC gehen. Und eine solche Quelle verlassen, also zu so einer Quelle geht er hin, weil wegen was? Und genau das zeigt Jeremia in diesem Vers. Hey, es ist doch... Also, ihr seid ja wirklich dumm. Ihr seid ein bisschen Löhlis. Ihr habt einen Gott. Ihr habt erfahren, wie der gnädig mit euch ist. Wenn ihr Fehler gemacht habt, dann hat er trotzdem Beziehung mit euch noch gesucht. Ihr habt erfahren, wie er euer Versorger ist, wie er euch Leben ermöglicht hat in der Wüste, wo sonst sehr wenig Leben auffindbar ist, für Menschen zumindest. Und jetzt, wenn ihr im Ernst sagen, ihr wollt nichts mit dieser Quelle zu tun haben und stattdessen so eine nicht wirklich ertragreiche, eher schlechte, unerträgliche Quelle haben. Und Jesus braucht dann das Bild von dieser Quelle. Er sagt, aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben, denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Er redet da, wie wir dann spätestens ein bisschen später, wenn man im Kapitel 7 von Johannes ist, wo man nochmal das gleiche Bild eigentlich findet, vom Heiligen Geist. Er redet vom Heiligen Geist als dieser Quelle. Und sie sind ja dort gerade auch im Brunnen, wo er das spricht. Und ich finde es so spannend, ich habe dann so überlegt, warum geht man an diesem Brunnen? Und es ist ja wie logisch, wenn man Wasser braucht, dann ist man dort hingegangen und hat es in die Gefäße abgefüllt, hat es auch ein bisschen gelagert bei sich. Und wenn man durstig war, dann hat man von dem Wasser getrunken. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich durstig werde, dann werde ich ein bisschen unruhig. dann merke ich irgendwie, ah, jetzt habe ich das Bedürfnis und das muss gestillt werden. Und ich kann das eine Weile rauszögern, wenn ich dann noch irgendwie beschäftigt bin mit Arbeiten und Denken, dann kann ich mich auch noch ein bisschen ablenken. Aber irgendwann kommt so der Punkt, wo ich denke, jetzt brauche ich unbedingt ein Glas Wasser. Und dann laufe ich zum Wasserhahn, lande dort ein Glas raus und es wird besser. Aber nicht nur beim Trinken geht es uns ja so, sondern auch beim Essen. Und dort könnt ihr und ich wirklich ein Lied singen, wenn wir beide nicht genug gegessen haben und dann vielleicht noch einen anstrengenden Tag. Dann gibt es so ein englisches Wort, das heisst hangry. Also angry und hungry, was so viel bedeutet wie verrückt, wütig und hungrig. Wo halt eben so ein bisschen eine Wut, manchmal wird man dann ein bisschen ungenießbar für den anderen, wo dann so ein bisschen aufkommt, so eine Unzufriedenheit. Und dann muss das Bedürfnis gestillt werden und es ist spannend, es braucht dann meistens gar nicht so viel. Manchmal schlangt irgendein Stängel oder ein kurzer Snack und plötzlich ist man wieder normal, man kann wieder gut miteinander umgehen. Und es gehört einfach so ein bisschen dazu, dass Bedürfnis gestillt werden, oder? Aber von dem redet ja Jesus da nicht. Er braucht die Bedürfnisse mehr als ein Bild. Er redet da nämlich nicht von dem Durst, den wir vielleicht physisch so haben, den wir brauchen, um zu überleben, sondern er redet vom seelischen Durst. Dass unsere Seele bedürftig ist. Und ich würde es mal mutig zusammenfassen, als dass unsere Seele sich nach Frieden und Ruhe sehnt. Und gerade bei all dem Trubel, der in unserem Alltag ist, glaube ich, ist das ein Bedürfnis, das auch sehr gross wird. Ich glaube nicht, dass er davon redet, dass er meint, hey, all unsere Sehnsüchte, alles, was wir noch cool finden, wird erfüllt werden durch die Quelle, die er uns schenkt. Ich glaube auch nicht, dass er damit meint, dass uns plötzlich nur noch gut geht, wir nie mehr krank werden sein oder unsere Umstände plötzlich besser werden, damit wir endlich zur Ruhe kommen können. Ich glaube, er redet hier von einer Quelle, die zur Ruhe und Frieden beiträgt, egal in welchen Umständen wir uns befinden. Die über unsere Umstände ausgeht. Nicht so wie die Wasserzisterne, die das Wasser fasst und wenn es nicht regnet, hat sie nichts drin, sondern eben wie die Quelle, die seit jeher und für immer sprudeln wird. Also eher so. Und ich glaube, damit ermöglicht Gott uns eigentlich wirklich das Leben auch. Dass eben der Heilige Geist in uns einen Unterschied macht, wenn wir zufrieden können, unser Leben bestreiten. Mir ist während der Vorbereitung nochmal die Zeit durch den Kopf, wo ich selber, nachdem sich Mariam das Leben genommen hat, Selbstmordgedanken hatte. Und ich mag mich an ein Gebet erinnern, wo ich gesagt habe, Gott, ich weiss, wo meine Gedanken hinführen. Sie führen in den Tod. Also dort ist eher so eine Lebensmüdigkeit reingekommen. Und in mir war definitiv nicht eine Quelle vom Leben da gewesen. Und dann war der zweite Teil gewesen, aber seine Gedanken, die führen ja ins Leben, so wie ich ihn verstehe. Und wenn das so sagt, dann brauche ich jetzt unbedingt seine Gedanken. Und ich durfte das wirklich erleben, wie dort plötzlich wieder eine Lebensfreude in mein Herz hineingekommen ist. Und es ist gar nicht unbedingt so erklärlich, weil in dem Moment hat sich ja nichts an den Umständen geändert. Aber ich habe irgendwie durch das Gebet, und Gott ist mir gnädig, ein Türchen mit ihm öffnen, wo die Quelle, die er in uns hineinsetzt, wieder angefangen hat zu sprudeln. Und damit, glaube ich, haben wir schon einmal so ein grösseres Bild. Es geht nicht nur darum, Frieden und Ruhe zu haben, sondern so, ja, etwas, das dir eine Lebensfreude gibt, wo das Leben auch lohnenswert vielleicht macht, wo eben nicht in allem Umtrieb und in allen Schwierigkeiten plötzlich die Lebensmüdigkeit entstehen muss. Sondern wir dürfen dann zu dem Heiligen Geist gehen und sagen, hey, wir brauchen von deinem Wasser. Und jetzt ist es ja so, jetzt haben wir noch mal ein bisschen in unsere Umgebung hineinschauen. Und zwar, in Eftenbach haben wir ja recht nahe von da, jetzt muss ich gerade schauen, dass ich es nicht falsch herum sage, da hinten, hat es einerseits einen Grundwasserbrunnen. Und wenn man zum Krähen geht, dann hat es dort auch ganz diverse Quellfassungen. Und jetzt kommt man, wenn man auf GIS, also GIS Maps, ins Internet geht, dann gibt es so eine Gewässerschutzkarte. Oder vielleicht sage ich es jetzt wieder falsch, vielleicht suche ich immer die falsch. Aber auf jeden Fall ist es so, was ihr dort drauf seht, ist, die roten Punkte, der Brunnen, der Grundwasserbrunnen. Und die blauen Zonen, also die innerste ist die Schutzzone 1, dann die Schutzzone 2, die etwas heller wird, und die Schutzzone 3, die dann am hellsten ist. Und in diesem Bereich darf eigentlich sozusagen nichts gebaut werden, weil man das Grundwasser schützen will. Oder das gute Wasser, also sozusagen die Quelle, die ist schützenswert. Und das wissen wir Schweizer, und darum zonen wir dann so Sachen ein. Und auch in den innersten, also in den ganz blauen, die müssen eigentlich umzäunt werden. Ich bin gestern noch hingelaufen und bin dann ein bisschen erstaunt gewesen, dass sie zwar durchaus abgrenzt ist durch die Hecken, was auch gut ist und völlig in Ordnung, aber so wie ich es kenne aus dem Bauzeichnerwesen, ist eigentlich nirgends eine Öffnung, dann, wo man einfach reinlaufen könnte, was aber da jetzt der Fall ist. Im Normalfall hat es dort dann auch noch einen Zaun, damit das auch geschützt wird, dass niemand kann dort eindringen kann, dass nicht plötzlich einer mit dem Töffel dort reinfährt und noch ein bisschen Benzin reinleert, weil das wäre nicht so praktisch für das Grundwasser. Oder das würde es verunreinigen. Man schützt es. Jetzt bei Quellen ist es so, dass die ja gefasst werden mit Filterrohr. Und dann kommen sie in eine Brunnenstube. Dort wird dann noch geprüft, ob es dann genug rein ist, das Wasser. Und dann geht es ins Reservoir. Wenn es nicht genug rein ist, dann wird es verworfen. Dann wird es wieder in einen Bach eingespissen. Und auch dort, die Leitung, die im Bach geht, die wäre ja offen. Und die wird auch mit einer Froschklappe versehen, damit eben nicht plötzlich Frösche dort in die Brunnenstube reingehen und dann in die Quellfassung, weil dort hat es ein gutes Wasser, ist schön feucht, dann können sie dort leichen, weil dann hat es eine verunreinigte Quelle. Und wir Schweizer waren genug gescheit, um zu sagen, hey, das müssen wir schützen. Also wir pflegen die Quelle. Das Gleiche ist übrigens, die Filterrohre, die können auch verstopfen. Und dann schaut man, dass man die wieder frei bekommt. Und eine Quelle wird unterhalten. Wenn man das nicht macht, dann ist irgendwann vorbei. Nicht, weil die Quelle kein Wasser mehr bringt, sondern weil kein Wasser mehr durch die Filterrohre reinkommt. Und ich glaube, von dem können wir auch ein bisschen etwas lernen. Weil wir auch mit dem Heiligen Geist können uns fragen, hey, wie gehen wir damit um? Dürfen wir da gut schauen? Dürfen wir die Beziehung pflegen? Dürfen wir die Beziehung schützen? Oder ist uns die Quelle, die uns Jesus gegeben hat, eigentlich recht egal? Auf jeden Fall möchte ich uns die Frage oder eigentlich die Anklage in Form von Frage an dem Gottesdienst stellen, wo der Jeremia schreibt. Er sagt, zum einen habt ihr mich als die lebendige Quelle, als die Quelle, wo das Leben herkommt, verlassen. Und Jesus bezieht das ja auf den Heiligen Geist. Und für mich stellt sich darum auch die Frage, hey, wo pflegst denn du die Beziehung zum Heiligen Geist, zu Gott? Nimmst du dir Zeit oder ist es dir eigentlich durch den Alltag recht egal? Nimmst du dir einen Tag vielleicht mal eine Zeit raus, wo du auch mal fragst, hey, was ist heute dran? Was soll ich heute tun? Oder tust du lieber selber bestimmen, wie dein Alltag aussieht? Ich glaube, es ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen, weil auch ich merke, dass es Tage gibt, da komme ich sehr gut ohne Gott und ohne Heiligen Geist durch den Tag durch, weil ich das Gefühl habe, ich habe das Bedürfnis jetzt nicht bei ihm zu sein. Und ich frage mich dann auch, habe ich vielleicht auch vergessen, was ich für eine Quelle in mir trage durch den Heiligen Geist? Und ich bin sehr froh, ist Gott ja so gnädig und grosszügig, dass wir wieder zu ihm kommen dürfen, wie wir das beim Volk immer wieder gesehen haben, im Alten Testament. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn wir die Bibelstelle anschauen, im Zusammenhang mit Pfingsten, uns die Frage einfach mal zu stellen. Jetzt ist es ja so, dass wir die Bedürfnisse teilweise auch an anderen Orten probieren zu stillen. Wo wir vielleicht dann eher eben sogar davon weggehen. Und da ist meine Frage dann wiederum, hey, wo graben wir uns an so Zisternen? Wo wir finden, hey, die sind kühler oder einfacher vielleicht auch erreichbar als Gott. Ich meine, als ich im Studium war, dort hat es die Situation gegeben mit dem Geld. Oder? Irgendwie konntest du nicht so richtig arbeiten, beziehungsweise am Anfang habe ich noch gearbeitet, habe dann eigentlich mehr oder weniger gerade so durchgekommen. Und eigentlich gestartet habe ich damit, ich muss schauen, dass das Geld reinkommt, also gehe ich arbeiten im Ingenieurbüro. Und dann später hat das Ingenieurbüro plötzlich gesagt, du bist ja im Stundenlohn angestellt und im Moment haben wir zu viele Zeichner angestellt. Wir können dir nicht noch Arbeit geben, weil die, die fix angestellt sind, haben sonst zu wenig Arbeit. Und dann hat es zuerst mal ein bisschen angefangen zu zittern, oder? Was passiert jetzt? Aber plötzlich ist eine andere Quelle von Geld gekommen. Also Gott hat dort auf eine andere Art versorgt, nämlich durch Spenden. Es sind Leute auf mich zugekommen und gesagt, hey, kann ich dich unterstützen? Und dort ist mir plötzlich etwas klar geworden. Wenn ich mir von Reichtum und Geld jetzt erhoffe, dass mir Zufriedenheit und Frieden schenkt, dann ist das vielleicht für eine Zeit tatsächlich so und man ist ruhig. Aber spätestens dann, wenn sich die Umstände aus irgendeinem Grund verändern, dann wird es recht unruhig. Und in den nächsten Jahren im Studium durfte ich lernen, bei Gott dort verwurzelt zu sein und zu sagen, hey Gott, schau, jetzt kommt wieder der Service vom Auto. Ich habe das Geld gerade nicht. Könntest du mich bitte damit versorgen? Und es sind immer zwei Sachen passiert, wenn ich Geld gebraucht habe. Entweder irgendjemand hat den Eindruck bekommen, er sollte mir teilweise wirklich Unmengen an Geld überweisen. Also nicht Unmengen, aber einmal hat jemand mir fast von 3'000 etwa die Hälfte jedes Mal so gespendet, weil ich einen Unfall hatte, beziehungsweise es war nicht ein Unfall, sondern ich hatte einen Pneumothorax gehabt. Und halt im Spital und OP. Oder beim Auto war es mal so, dass dann plötzlich der Chef vom Ingenieurbüro angerufen hat und gesagt, hey Robin, in dieser Woche brauche ich unbedingt einen Zeichner, könntest du kommen? Und ich denke so, genau in dieser Woche, mal schauen, ob ich dann überhaupt kann, ich habe ja noch ein Studium. Und dann hast du plötzlich gemerkt, ich habe Schule bis dann. Dann ist Ostern, dann haben wir 2 Wochen frei. In dieser Woche ist es, wo ich helfen soll. Perfekt. Bin ich arbeiten, habe ich so Geld bekommen. Also Gott hat sich als Versorger gegeben. Und auch dort habe ich lernen, bei Gott, beim Heiligen Geist zu bleiben und zu sagen, hey, ich brauche die Ruhe. Kannst du mir helfen, dir zu vertrauen? Kannst du mir helfen, dass ich den Frieden in mir habe, dass du mein Versorger bist? Und vielleicht geht es euch aber auch so, dass ihr ein Bedürfnis nach Zufriedenheit, Liebe, Geborgenheit auch immer wieder verspüren. Oder wenn man so die Pyramide von Maslow, das ist so die Bedürfnispyramide, anschaut, was dort sind, dann kommen so physische Bedürfnisse und dann noch so die psychischen, seelischen Bedürfnisse auch rein, wo es dann um Beziehungen geht, die sozialen Bedürfnisse. Und dort finde ich es amigs dann ja auch noch schwierig, dass Gott die mir jetzt so stillt. Also Zärtlichkeit habe ich jetzt noch nie so erlebt, dass er mich gekrebelt und gestreichelt hat. Das finde ich noch cool, oder? Dass das Drea dann macht. Und das Ding ist ja, es ist dann manchmal auch ein schmaler Grat, ob man jetzt bei dieser guten Quelle, die dort noch im Bild ist, sind, oder ob man vielleicht doch eher bei dem Fass angelangt sind. Weil wenn plötzlich die Rea dafür zuständig wird, dass ich zufrieden bin, dass es mir gut geht, wenn sie mich häschelt und bäschelt, dann ist es lässig. Wenn sie mir Anerkennung gibt, dann bin ich zufrieden. Das Gleiche könnte man auch mit Freunden und Kollegen machen, oder? Wenn genug Leute mir sagen, hey, du bist super, wenn genug Leute sagen, hey, das hast du gut gemacht, oder genug Leute mit mir befreundet sind, dann bin ich zufrieden, dann gehe ich auf, dann ist es rechtsig. Hey, wenn das deine Quelle ist, dann ist es eine sehr schlechte. Die wird wahrscheinlich nicht gleich beständig sein. Und das Mal gerade fängt ja dort an, wo wir merken, jetzt Gott ist ja auch unser Versorger mit Beziehungen teilweise. Also ich bin fest davon überzeugt, dass mir Gott Drea als Frau geschenkt hat. Und dass er sie mir auch geschenkt hat, weil ich die Bedürfnisse habe nach Nähe, nach Liebe. Aber wenn ich anfange zu denken, sie ist das, was mir das gibt, und nicht Gott durch sie, dann wird es recht schwierig. Ich glaube, dann würde ich sie überfordern. Also ich wäre überfordert, wenn sie den Anspruch an mich stellen würde. Und es würde unserer Beziehung nicht gut tun. Und darum ist dort schon auch die Frage, die ich im Zusammenhang mit diesen Rissungen zu Sternen stelle. Hey, ist wirklich Gott dein Versorger bei deinen Bedürfnissen, die du hast? Lass du ihn der Versorger sein? Ist dein Vertrauen bei ihm und dass er dich versorgt, auch dann, wenn es vielleicht mal, wenn es mal nicht so ist, dass der Heilige Geist in dir hinein kann sagen, hey, du bist geliebt. Und das genügt. Dass der Heilige Geist in dir kann sagen, hey, du bist genug. Und du einfach kannst sagen, hey, ja, ich bin genug. Egal, ob die Leute um dich herum das sagen. Egal, ob deine Frau, dein Mann, deine Freunde dir das gerade zusprechen oder nicht. Können wir das so sagen? Ich glaube, ich kann es nicht immer. Und trotzdem wünschte ich es mir, dass ich das mehr und mehr lerne. Weil wenn wir vom Heiligen Geist so erfüllt werden, dann sagt ja die Bibelstelle vom Johannes-Evangelium, sagt ja, hey, dann das Wasser, das Jesus uns gibt, also der Heilige Geist, wird in ihnen zu einer Quelle werden. In dir wird eine Quelle werden. Das heisst, es geht noch weiter. Es bleibt nicht bei dir stehen. Ich glaube, dann, wenn wir bei dieser Quelle vom Heiligen Geist andocken, dann können wir auch zu einer erträglichen Quelle sein. Ich weiss von mir, das bin ich nicht immer. Ich kann auch mal eine verunreinigte, trübe, ungenießbare Quelle sein. Und dann ist es gut, wenn mir das die Leute mal spiegeln, dass ich dann wieder merke, ich glaube, ich muss etwas anpassen. Und ich mache das Erlebnis, wenn ich bei Gott verwurzelt bin, dann werde ich viel erträglicher für andere Menschen. Und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, mit den Sachen, die in der Bibel auch stehen, wie Geistesfrucht, die entsteht durch den Heiligen Geist, die in uns hineinwächst. Oder das Glaubenswerk, wie es ein Jakobus würde sagen. Und das, damit haben wir eigentlich so drei Punkte. Zwei Fragen und eine Aufforderung. Dann sollen wir etwas auch machen. Oh, jetzt ist aber etwas falsch rum. Fangen wir mit dem Punkt 2 an. Wo gehst du drüben Quellen in deinem Leben an? Wo sind vielleicht Sachen, wo du merkst, die sind wichtiger geworden als Gott, mein Versorger? Ich möchte dir diese Frage mit heute am Sonntag, in Pfingsten, vielleicht auch morgen, wenn ihr frei habt, aber auch in die nächste Woche geben. Die zweite Frage ist, hey, wie oder wo pflegst du die Beziehung zum Heiligen Geist? Machst du es überhaupt? Denk doch auch darüber nach, wo tust du die Beziehung zu dem Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde, ist auch pflegen, schützen und dort die Beziehung auch suchen und bewahren. Und die dritte Aufforderung, die haben wir vorher gerade gehört. Wird selbst zu so einer geniessbaren Quelle. Durch den Heiligen Geist. Nicht durch dich selber, das kommt nicht gut. Ich glaube, das würde Mengen von uns ausbrennen, wenn wir es aus unserer Kraft würden probieren. Aber durch den Heiligen Geist, der in dir innen wirkt. Lass dich von dem erfassen und übersprudeln. und wird für andere Menschen, die um dich herum sind, zu dieser genießbaren Quelle. Ich würde gerne zum Abschluss mit uns beten. Ja, Vater, danke vielmals, hast du uns den Heiligen Geist geschickt. Danke, Jesus, bist du in den Himmel gegangen, um uns zu schicken, und dürfen wir jetzt da sein und an das glauben und den Heiligen Geist empfangen. Hilf uns immer wieder im Alltag, daran auch zu denken, dass die Quelle existiert, dass du, Heiliger Geist, Realität bist, dass wir dich suchen, dass wir dich von dir erfassen lassen und auch von dir inspiriert, von dir erfüllt dürfen, für andere eine genießbare Quelle werden. Bist du mit uns und bist uns gnädig dort, wo wir es nicht schaffen, und erinnere uns dort daran, wo wir es selber, ja, uns einfach untergeht. Danke, bist du mit uns. Amen.